Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über ein Ausrufezeichen von Alphabet, die Muskeln von Microsoft und ein dickes Plus bei der Deutschen Bank. Im Thema des Tages geht es um die Folgen des amerikanischen BIP-Schocks. Und in der Triple-E-D präsentieren wir euch die Favoriten der Megatrend-Fonds. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Freitag, der 26. April, und wir wünschen euch einen gedankenreichen Start in den Freitag. Der Donnerstag. Ja, was war das für ein Tag? Die Börsen, die hatten ganz freundlich begonnen, aber dann kamen am Nachmittag US-Konjunkturzahlen und dann kippte die Stimmung. Mit den meisten Werten ging es steil abwärts. Warum genau, das erklären wir euch im Thema des Tages. Aber am Ende gab es eine Stabilisierung und sogar noch richtig gute Quartalszahlen. Aber das kam dann für den DAX zu spät. Der deutsche Leitindex schloss 1% niedriger bei 17.917 Punkten. Und die US-Börsen, ja, da reichte die Gegenbewegung immerhin aus, um die Abschläge einzugrenzen. Der S&P 500 verlor am Ende nur 0,5% und der Nasdaq 100 0,6%.
Ja, kommen wir jetzt zu den ganz großen Namen. Die Google-Mutter Alphabet hat gestern nach Börsenschluss so richtig beeindruckt mit einem krassen Plus bei der Aktie von letztlich 12%. Der Konzern hat im vergangenen Quartal von einem starken Geschäft in der Online-Werbung profitiert. Der Umsatz stieg insgesamt im Jahresvergleich um 15% auf 80,5 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten im Schnitt nur mit so rund 79 Milliarden gerechnet. Und der Gewinn, das sind echt wahnsinnige Zahlen bei diesem Konzern, der Gewinn stieg auf knapp 24 Milliarden Dollar von gut 15 Milliarden ein Jahr zuvor. Und außerdem, das kam auch sehr gut an, kündigte Alphabet erstmals eine Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie an und dazu noch Aktienrückkäufe in Höhe von 70 Milliarden Dollar. Und ja, die Basis des Geschäfts sind nach wie vor die Werbeerlöse von Google, und die stiegen binnen eines Jahres von 54 Milliarden auf knapp 62 Milliarden. Das war doch ziemlich viel. Ja, und aber mit einem Plus von 30%, fast 30% fiel das Plus der Cloud-Sparte, auf deren Rechnern ja die Google-KI Gemini läuft, mehr als doppelt so hoch aus. Und Alphabet-Chef Sundar Pichai, der sagte, das sei ermutigend, dass Anwender bei der Internetsuche immer häufiger die Unterstützung von KI in Anspruch nehmen.
Ja, und damit ist der Alphabet-Konzern allein gestern rund 200 Milliarden Dollar Mehrwert geworden. Aber reden wir vom nächsten Giganten, vom wertvollsten Konzern der Welt, Microsoft. Microsoft lieferte gestern ebenfalls bravourös ab. Die Aktie dankte es nachbörslich mit einem Plus von 4,4%. Der Konzern wächst dank des Booms bei Cloud-Angeboten und Produkten rund um künstliche Intelligenz weiter rasant. Der Umsatz der Cloud-Sparte Azure stieg um 31%. Und der Umsatz im vergangenen Quartal ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt um 17% auf knapp 62 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um ein Fünftel auf fast 22 Milliarden Dollar. Beides übertraf die Erwartung der Experten.
Ganz anderes Bild zeigte sich bei Intel, wieder mal, muss man sagen. Der Halbleiterriese hat die Wall Street mit dem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 9%. Ja, Intel stellte für das laufende Vierteljahr Erlöse zwischen 12,5 und 13,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Und die Analysten hatten halt mit ein bisschen mehr gerechnet. Und das reicht dann schon, um die Aktie richtig abstürzen zu lassen. Ja, und auch die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie blieb deutlich unter den Erwartungen. Und so wird es nichts mit dem großen Plan von Firmenchef Pat Gelsinger, dass Intel wieder zurück an die Spitze der Halbleiterelite zurückkehrt.
Ein bemerkenswertes Lebenszeichen gab es von Snap. Ein deutliches Umsatzplus im vergangenen Quartal gibt den Börsianern den Glauben an die Foto-App Snapchat zurück. Die Aktie des Mutterkonzerns sprang nachbörslich um mehr als ein Viertel hoch. Vor 3 Monaten war der Kurs nach der Enttäuschung über die vergangenen Quartalszahlen um mehr als 30% eingebrochen. Und nun stiegen die Snap-Erlöse im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ganze 21% auf knapp 1,19 Milliarden Dollar. So ändern sich die Zeiten.
Ja, und dann wollen wir natürlich noch nach Deutschland schauen. Da thronte an der DAX-Spitze die Aktie der Deutschen Bank mit einem Plus von fast 9%. Das Geldhaus hat das beste Quartalsergebnis seit mehr als 10 Jahren verzeichnet. Von Januar bis März stand unterm Strich ein Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro. 10% mehr als im Vorjahresquartal. Ja, und wie hat man das geschafft? Vor allem muss man sagen, das Geschäft mit dem Investmentbanking floriert wie lange nicht. Und außerdem wurde das Sparprogramm ziemlich schnell und konsequent durchgesetzt.
In Deutschland hat am Abend auch noch der Broker Flatex DEGIRO Zahlen vorgelegt und die waren richtig gut. Flatex erwartet für 2024 ein Rekordjahr und das erste Quartal, das hat schon mal prima angefangen. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 25% auf 123 Millionen und das Vorsteuerergebnis um 177% auf 54 Millionen Euro gestiegen. Der Broker hat außerdem 121.000 neue Kunden dazu gewonnen und zählt jetzt insgesamt 2,8 Millionen Kunden. Insgesamt soll der Umsatz 2024 um 5-15% klettern und das Nettoergebnis um bis zu 50% nach oben springen, um 25-50%. Ja, und die HV, die soll dieses Jahr erst einmal ein fettes Aktienrückkaufprogramm und eine Sonderdividende von 4 Euro Cent beschließen. Klingt alles sehr solide. Die Aktie am Abend dann 3,7% höher bei 10,33 Euro.
Und dann schnell noch ein paar Termine, die diese ereignisreiche Woche abschließen. Aus Tokio gibt es Inflationszahlen und auch die Gouverneure der Bank of Japan treffen sich. Das ist vor dem Hintergrund, dass der Yen zuletzt ziemlich schwach war, ziemlich spannend. Und ja, aus den USA kommen Daten zum Haushaltseinkommen und zum Haushaltsverhalten, außerdem aktuelle PCI-Daten. Ja, und dann gibt es natürlich weiter Quartalszahlen, prominente Quartalszahlen von ExxonMobil, von Chevron, von Apple, wie Total Energies und unter anderem auch Porsche.
Das Thema des Tages.
Nando, vielleicht erinnerst du dich, in der Schule, da gab es ja manchmal den Fall, dass du eine Klassenarbeit oder eine Klausur geschrieben hast und du hattest das Gefühl, es wird so eine 2 oder vielleicht sogar eine 1 minus. Aber als die Arbeit dann zurückkam, dann war es eine 4. So oder so ähnlich war es gestern auch an den Kapitalmärkten.
An vielen kann ich mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Also das kam quasi gar nicht vor. Aber es ging gestern auch nicht um eine Klassenarbeit und auch keine Klausur. Es ging um die Konjunktur, genauer die amerikanische Konjunktur. Anleger wie Volkswirte hatten sich auf ziemlich gute BIP-Zahlen zum Jahresauftakt eingestellt. Stichwort weiche Landung, das große Ziel. Aber die erste Schätzung fürs erste Quartal, die fiel dann ganz anders aus als erwartet. Auf annualisierter Basis ist die US-Wirtschaft von Januar bis März nur um 1,6% gewachsen und damit deutlich weniger dynamisch als erwartet.
Ja, tatsächlich hatte die Konsensschätzung bei plus 2,5% gelegen. Und mit so einem niedrigen Wert, der dann rausgekommen ist, hatte kein einziger der von Bloomberg befragten Ökonomen gerechnet. Jetzt könnte man sagen, 1,6% aufs Jahr gerechnet, das ist immer noch okay. In Deutschland sollen es ja nur 0,3% werden. Wären nicht gleichzeitig da auch diese Inflationszahlen für das Quartal gekommen? Ja, und die waren ebenfalls schlechter als erwartet. Im ersten Quartal lag nämlich diese Kern-PCI-Inflation, das ist ein besonderer Messwert, auf den auch die Fed stark achtet, bei 3,7% zum Vorjahr. Und die Konsensschätzungen lagen dabei 3,4%. Und vergessen wir nicht, im Vorquartal, da waren es 2,0% gewesen.
Ja, kommen wir nochmal zu den Schulnoten. In Schulnoten ausgedrückt, nämlich ist das so eine Kombination von hoher Kerninflation und gebremstem Wachstum halt wirklich eher eine 4 als eine 2. Denn die Kombination, die ja Richtung Stagflation geht, so ehrlich muss man sein, macht es der Zentralbank jetzt besonders schwer zu handeln. Die Aussicht auf eine Leitzinssenkung im ersten Halbjahr, die können wir uns quasi abschminken. Im Moment geht die Tendenz eher dahin, dass die Fed, wenn überhaupt, im September zum ersten Mal den Leitzins senkt.
Ja, und wenn es dann in den Herbst geht, dann werden die Notenbanker ja noch zurückhaltender agieren, denn so direkt vor der Präsidentschaftswahl im November, da scheut sich die Fed normalerweise große Zinsschritte zu machen, die auf politische Beeinflussung hindeuten könnten. Kurzum, die Aussichten auf billiges Geld, und davon lebt ja auch die Börse, die sind gestern nicht besser geworden.
Und das haben die Geld- und Rentenmärkte sofort eingepreist. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen sind auf 4,7% gesprungen. Das war das höchste Niveau seit November. Ja, und die 2-jährigen, die rentieren wieder mit 5,0%. Unternehmensanleihen mittlerer Bonität sind übrigens jetzt wieder bei knapp 6% pro Jahr. Und ja, das vergleicht sich mit einer Dividendenrendite von 1,4% im S&P 500. Und ihr merkt, im direkten Vergleich wirken Zinspapiere ziemlich attraktiv, zumindest für sicherheitsorientierte Anleger.
Wer sich jetzt zu Letzteren zählt oder einen Teil seiner Gewinne absichern will, der kann die hohen Zinsen wieder einloggen. Entweder über die Laufzeit-ETFs, von denen wir gestern einige vorgestellt haben, oder über Anleihen-ETFs mit Kurzläufern, also mit Zinspapieren geringer Restlaufzeit. Zu den neuen ETFs von gestern übrigens noch der Hinweis, dass es bei manchen Brokern ein paar Tage dauern kann, bis sie in das System eingepflegt werden.
Ein Indexfonds, der auf jeden Fall schon gehandelt wird, ist der Spider Bloomberg 0 bis 3 Jahre US Corporate Bond ETF, der dollarbasierte Unternehmensanleihen kurzer Restlaufzeit enthält. Mit dem ETF könnt ihr eine relativ hohe laufende Rendite von knapp 4% erzielen. Der Gesamtertrag in den letzten 12 Monaten betrug sogar fast 8%, wobei da der Dollarkurs für euch gearbeitet hat. Das muss ja nicht immer so sein.
Und bleibt noch eine Frage, nämlich warum die Börsen sich gestern nach dem ersten Schock dann doch erholt haben. Naja, mehrere Leute, unter anderem US-Finanzministerin Janet Yellen, die haben darauf hingewiesen, dass die erste BIP-Schätzung häufig noch nicht der letzte Wert ist, im wahrsten Sinne. Es kann also sein, dass am Ende herauskommt, die US-Wirtschaft war zum Jahresauftakt in Wahrheit stärker als heute gemeldet. Es wäre nicht das erste Mal, dass die erste Schätzung weiter im Verlauf nach oben revidiert wird. Zumal die Daten bisher noch nicht so richtig zusammenpassen. Das ist wie bei einer Klassenarbeit, wo der Lehrer im Nachhinein aus einer 4 dann doch noch eine 3 machen muss.
Daran kann ich mich dann doch wieder erinnern.
Siehste.
Die AAA-Idee des Tages.
Ihr kennt sie ja, unsere Basisbotschaft. Die Grundlage eurer Geldanlage sollten möglichst breit gestreute und günstige Investments sein, wie etwa ETFs auf die klassischen Weltindizes, MSCI World, MSCI World ACWI oder FTSE All World, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und ja, der zweite Teil unseres Edutainment-Mottos sollte aber auch nicht so kurz kommen. Einfach ein bisschen Spaß haben.
Und deshalb präsentieren wir euch hier nicht nur die ganz klassischen Basisideen, sondern natürlich auch die Jahrhundertstrategien oder Megatrends. Um hier zu investieren, eignen sich Themenfonds besonders gut. Das sind oft Aktienfonds oder ETFs, die in Aktien großer und populärer Zukunftstrends investieren. Klassiker sind da AI, Cybersecurity, Robotics oder auch Mobility. So logisch diese Ideen auch alle sind und so richtig der Gedanke auch ist, das Portfolio damit zu diversifizieren und dynamischer zu machen, in diesen Themenfonds steckt nicht immer das, was ihr vermutet. Und was drin steckt, das wollen wir euch in dieser AAA Day mal offenlegen.
Die Investment-Experten von HQ Trust, die haben die größten Positionen von 200 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds und ETFs untersucht, die einen thematischen Ansatz verfolgen. Sie haben die Top 10 Holdings für die wichtigsten Investmentthemen ermittelt und berechnet, in wie vielen Produkten diese Aktien enthalten sind. Und bei der Untersuchung wurden dann ganz verschiedene Investmentthemen berücksichtigt. Wir haben uns mal auf diese vier hier fokussiert: Big Data und AI, Clean Energy, Future Mobility und Robotics.
Eine Erkenntnis lautet beispielsweise, wer ohnehin einen hohen US- und Technologieanteil hat, streut mit dem Segment Big Data und AI nicht besonders gut zusätzlich. Denn bei den Top 10 Positionen handelt es sich ausschließlich um US-Technologieunternehmen. Auch der Anteil der glorreichen 7 ist nirgendwo höher. Im Segment Big Data und AI liegen 5 dieser 7 Aktien auf den vorderen Rängen. Und die Ränge 1 bis 4, die sind belegt durch Nvidia, Microsoft, Amazon und Alphabet.
Interessant ist auch, wer ein Robotics-Themenfonds kauft, besitzt mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit Nvidia-Aktien. Ja, die Aktie steckt quasi in allem, wo auch nur irgendwie Robotics draufsteht. Und dahinter kommen dann keineswegs nur weitere Halbleiterwerte. Stattdessen taucht Intuitive Surgical oft auf oder ServiceNow. Daneben dann aber tatsächlich AMD, ASML oder TSMC, aber auch der japanische Logistiksystemkonzern Daifuku.
Besonders differenziert kommt das Thema Future of Mobility daher. Auch hier ist Nvidia Spitzenreiter in den Fondsportfolios. Hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet. Klassische Autowerte tauchen dagegen nur zweimal in den Top 10 auf, nämlich Toyota auf Rang 7 und Tesla. Tesla sogar erst auf Rang 10. Stattdessen spielt Uber eine große Rolle, ebenso Schneider Electric und der Zulieferer Aptiv. Und, ebenfalls überraschend, der Lithium-Produzent Albemarle.
Wenige Überraschung bietet der Themenbereich Clean Energy. Hier tauchen First Solar, Schneider Electric und Enphase Energy am häufigsten auf. Vestas ist auch dabei, genauso wie Ørsted, Linde, Trane Technologies, Iberdrola, Air Liquide und NextEra Energy.
Zwei Spezialerkenntnisse geben die HQ Trust Analysten den Anlegern noch mit auf den Weg. Ein Apple-Klumpenrisiko, das müsst ihr wegen der Themenfonds-Investments nicht befürchten. Das ist jetzt mal was ganz anderes. Die Aktie befindet sich in keiner der insgesamt 10 erstellten Top-10-Listen. Im Moment wird dem Konzern offenbar nicht viel Zukunft zugetraut.
Es ist schon erstaunlich, ne? Apple ist quasi nirgendwo dabei. Und eine Sache noch, Aktionäre, die ansonsten ziemlich hohen Deutschlandanteil im Depot haben, müssen sich bei den Megatrendsfonds keine Sorgen machen, denn neben dem Ex-DAX-Wert Linde ist in sämtlichen Top-10-Listen keine einzige deutsche Aktie zu finden.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Einige von euch meinten, ich hätte die Frage von Petra aus Wien gestern etwas zu lapidar beantwortet. Wir erinnern uns, da ging es darum, wie man im Ruhestand eine private Zusatzrente aus seinem Wertpapierdepot generiert. Ein Teil meiner Lösung sind da Dividenden-ETFs oder überhaupt ausschüttende ETFs. Man kann aber auch seine thesaurierenden ETFs behalten und die dann nach und nach verkaufen. Vollkommen okay. So oder so sollte man aber aufpassen, dass beim Verkauf nicht unnötig viel Steuern anfallen. Kai erinnert in dem Zusammenhang an das Drei-Töpfe-Prinzip, wie es das Portal Finanztipp mal formuliert hat. Wir hatten das Prinzip hier sogar vorgestellt, und zwar in der Episode vom 28. August 2023. Wen das interessiert, lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören.
Und Markus fragt, Zitat, ich brauche in absehbarer Zeit einen größeren Geldbetrag, daher ist eine Anlage in Aktien ja nicht sinnvoll. Meine Frage, was ist in dem Fall sinnvoller, ein Anleihe-ETF oder ein Geldmarktfonds? Ja nun, in absehbare Zeit, das klingt für unsere Ohren eher nach Geldmarktfonds, denn ein Rentenfonds kann ja je nach Laufzeit der enthaltenen Anleihen ganz schön schwanken und wenn du Pech hast, sogar Kursverluste verursachen, die all deine Zinsen aufzehren.
Da passt es, dass auch Hörer Ruhl nach dem Geldmarktfonds fragt, den wir ja schon in früheren Folgen erwähnt haben. Wir nennen hier mal als Beispiel den Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap ETF. Und die Wertpapierkennnummer, die gibt's natürlich immer im Begleittext. Ja, und dann haben Holger und du, lieber Nando, morgen wieder einen ganz besonderen Gast in der Samstagsfolge, stimmt's?
Stimmt total, der Compounder-König gibt sich wieder die Ehre und die Bitte an ihn war, bring doch bitte wieder kluge Dauerläufer-Aktien bzw. Ideen mit und diesmal aus der zweiten Reihe. Und was soll ich sagen, wir kennen seine Liste schon, er wird liefern und das alles wollt ihr natürlich nicht verpassen, deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
AAA hört ihr dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.